Aus Römer 1, 16 und 17 lese ich noch. Wir bleiben stehen. Zu dieser Botschaft. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Amen. Wir setzen uns oder ihr setzt euch. Ich habe die Predigt noch überschrieben mit dem Titel Die beste Nachricht. Ich glaube, es gibt für Paulus, von dem diese zwei Verse sind, die ich gerade gelesen habe, es gibt diese eine Nachricht, die gut ist, die beste Nachricht ist, die er hat. Die Paulus dann geführt hat, dass er die der ganzen Welt erzählen wollte, dass er durch die ganze damalige bekannte Welt praktisch im Römischen Reich gereist ist oder reisen wollte, dass er dafür bereit war zu leiden. Er wurde gesteinigt dafür, er wurde verfolgt, er saß im Gefängnis. Wenn Paulus hier sagt, das ist so eine Botschaft, für die ich mich nicht schäme, wenn ich das jemandem voll und ganz abnehme, dann Paulus. Er hatte diese Leidenschaft, ohne Frage. Für ihn war das die Nachricht, die gute Nachricht, Evangelium, griechisch, Evangelion heißt gute Nachricht. Und ich meine, man könnte auch sagen, es ist die beste Nachricht, die es gibt, die wir von Gott haben, für die Paulus gelebt hat, für die wir Christen einstehen und einstehen sollen. Wenn du hier sitzt und du kennst diese Nachricht nicht, dann ist es das Wichtigste, dass du diese Nachricht hörst, verstehst und begreifst. Wenn ich wüsste, dass du heute rausgehst und nie wiederkommst oder vielleicht heute stirbst, dann wäre das die Nachricht, von der ich überzeugt bin, die du hören müsstest, die ich dir sagen müsste. Diese eine Nachricht, das Evangelium, die gute Nachricht, die beste Nachricht. Die Nachricht, wo Paulus sagt, ich schäme mich dessen nicht, es ist Gottes Kraft. Und das Evangelium, diese gute Nachricht, was ist das? Vielleicht, wenn du Christen gar nicht so gut kennst oder gerade wenn du viele Christen kennst, dann denkst du, okay, eine Nachricht, also Christen reden ja über viel, die können den ganzen Tag reden über Gott und die Welt und alles Mögliche, aber diese eine Nachricht, ja, es gibt diese eine Nachricht, die wir als Christen haben und auch die wir Christen uns vielleicht doch immer wieder besinnen müssen. Bei allem, worüber wir reden, was interessant ist in der Welt, an Fußball, Politik, aber auch als Gemeinde, was wir uns für Gedanken machen über alle möglichen Sachen, ist nicht alles schlecht, ja? Aber es gibt eine zentrale Nachricht, die wir haben und die jeder von uns erfahren soll, diese gute Nachricht. Und ich möchte 4 Punkte nennen, die diese gute Nachricht ausmacht. Paulus beginnt diesen Brief hier, den Römerbrief in Kapitel 1, Vers 16, macht es auf mit, es gibt diese gute Nachricht, für die ich mich nicht schäme. Und er beschreibt es in mehreren Kapiteln, die wir jetzt nicht alle lesen, die wir nicht alle bis ins Detail durchgehen. Aber ich meine, wir können sie in 4 sich wichtigen Punkten, müssen wir sie zusammenfassen, die unbedingt dazugehören. Nicht nur für Paulus, sondern auch für Jesus und die anderen Jünger Jesu, das Evangelium. Und der erste Punkt, dass somit dieses Evangelium, die gute Nachricht beginnt, ist ein Blick weg von uns auf Gott. Wer ist Gott? Gott ist nach dem, was er uns offenbart hat, durch sein Wort, durch die Bibel, durch Jesus, durch Propheten, Gott ist der Schöpfer aller Dinge, der Schöpfer von mir und dir. Du bist nicht einfach zufällig als Mensch hier. Du bist nicht in letzter Hinsicht hier, weil deine Eltern dich wollten oder vielleicht auch nicht wollten. Du bist hier, weil es einen Gott gibt, der dich gewollt hat, der dich geschaffen hat. Und Gott hat die Menschen nach seinem Bilde, nach seinem Spiegelbild mal geschaffen, lesen wir in der Bibel. Er hat sie geschaffen, dass sie ihn widerspiegeln auf der Erde, dass sie ihm gehorsam sind, dass sie ihm Ehre machen. Dazu hat er uns Menschen einst berufen. Gott ist der, von dem es heißt, Johannes drückt es so aus im ersten Johannesbrief 1, Vers 5, Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Und für Johannes auch hier ist es nicht nur eine Botschaft, irgendwas Theoretisches, ja, Gott hat ihm gesagt, ich bin Licht, sondern für Johannes, das merkt man, wenn man da weiterliest, davor liest, für ihn ist es, ich habe diesen Jesus kennengelernt. Jesus ist die Offenbarung, wer Gott ist. Als Christen glauben wir, dass, ja, Gott hat auf ganz viele Weise schon zu den Menschen geredet, über Jahrhunderte, im Volk Israel, über Propheten. Aber Gott hat nicht nur, ist dabei belassen, über Dritte zu sagen, wer er ist, sondern Gott ist selber Mensch geworden und gesagt, hier bin ich, so bin ich. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Johannes sagt, wir haben diese Botschaft und wir haben diesen Christus kennengelernt und die Botschaft ist, dieser Gott ist Licht, er ist Perfektion, da ist kein Hauch von Finsternis, von Falschheit, der ist vollkommen gut. Er kommt später in seinem Brief dazu zu sagen, der ist vollkommene Liebe. Gott ist Licht. Und das ist die gute Nachricht, die wir auch hören müssen, die wir verbreiten müssen, die du hören darfst. Bei allem, was du für ein Bild von Gott hast, vielleicht auch gewonnen hast durch Erfahrungen, die du mit Menschen gemacht hast, die du von Leid, von Schmerz gemacht hast und die vielleicht dich zu einem Gottesbild hingezogen haben, wo du sagst, Gott, wie bist du? Keine Ahnung, ich will dich vielleicht gar nicht kennen. Ich hasse dich vielleicht. Bei allem, welcher Eindruck vielleicht bei dir entstanden ist, wir dürfen dir sagen, wir dürfen bezeugen als Christen, durch Jesus Christus, Gott ist vollkommen, Gott ist Licht, Gott ist vollkommen gut. Was ist die schrecklichste Tatsache über Gott für uns Menschen? Von einem Prediger gehört, der diese Frage gestellt hat, den Menschen, die ihm zugehört haben. Was ist das Schrecklichste, die schrecklichste Wahrheit über Gott für uns Menschen? Es ist, dass Gott gut ist. Es ist zugleich die wunderbarste Nachricht über Gott, dass wir einen perfekten Gott haben, aber für uns Menschen ist es schrecklich. Das heißt, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott ist vollkommen gut, Gott ist vollkommen Licht, Gott ist Perfektion. Aber das sollte uns Angst machen, uns Menschen. Es ist fürchterlich. Gott ist nicht ein Gott, wie wir Menschen ihn erschaffen haben oder wir haben Götter erschaffen. Ich denke an griechische Mythologie. Ja, wir haben Menschen uns da so Götter ausgedacht, die eigentlich nicht viel anders sind als wir Menschen. Ein bisschen mehr Macht, ein bisschen Heldenstatus, ein bisschen Wunder, aber auch Ehebruch, auch Verführung, auch Böses. Ja? Selbst die Muslime, die von einem über alles erhabenen Gott reden, reden nicht von einem Gott der vollkommenen Liebe. Wir Menschen machen uns ein Gott, wo wir dann dahin gelangen und vielleicht hört ihr es auch, vielleicht hast du selber die Sicht, dass du sagst, wenn ich mal vor diesem Gott stehe, den ich in meinen Gedanken habe, dann werde ich ihm sagen, Gott, warum hast du eigentlich das, das und das falsch gemacht? Ich werde diesen Gott anklagen. Aber so ist Gott nicht. Egal welchen Eindruck du hast, Gott ist Perfektion, Gott ist Vollkommenheit, Gott ist Licht, Gott ist Heiligkeit. Gott ist Richter, wir haben es gerade gesungen, aber wenn wir mal vor diesem Richter stehen, dann stehen wir da nicht mit ihm auf einer Ebene. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis, aber in jedem von uns ist Finsternis und das sollte uns Ehrfurcht gebieten. Und vielleicht sollte es uns erschrecken, diese Tatsache über Gott. Gott ist vollkommen gut, aber wir sind es nicht. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt von diesem Evangelium. Und vielleicht denkst du, warte mal, Paulus fängt an mit Evangelium, mit guter Nachricht. Und Aaron erzählt dir was von etwas Schrecklichem. Ein Gott, vor dem wir eigentlich Furcht haben müssten. Paulus macht das selber auch, er redet von diesem Evangelium, von der besten Nachricht und dann direkt danach, Vers 18, redet er auf einmal, es wird geoffenbart, Gottes Zorn. Paulus fängt dieses Evangelium an und er fängt auch an bei der Heiligkeit Gottes, bei dem Zorn Gottes über uns Menschen, über uns Sünder. Weil das ist der zweite Punkt, wenn wir schauen auf Gott, wir sehen Perfektion, wir sehen Licht und wir schauen auf uns Menschen in Gottes Angesicht. Und die Bibel offenbart, dort sehen wir einen Sünder. Dort sehen wir Feinde Gottes. Menschen, die in der Bibel werden wir als Menschen ohne Gott als Tote beschrieben, als Blinde, als Unfähige. Wir Menschen lieben doch schlechte Nachrichten, oder? Jetzt erst kürzlich wieder ein Buch gelesen über, auch wo es um Nachrichten ging, um News und so, und wie wir Menschen so ein bisschen ticken und uns da hingezogen fühlen. Und das ist ja ganz interessant. Die Zeitungen und Spiegel Online und die Nachrichten sind ja voll von schlechten Nachrichten. Es wird ja nicht berichtet über all das schöne Wetter, was kommt, obwohl schlechtes Wetter erwartet wurde. Es gibt nicht die Nachrichten über all die Flugzeuge, die wunderbarerweise vielleicht doch nicht abgestürzt sind, obwohl es technische Fehler gab und es doch gut ausging. Ja, über die Kriege, die nicht stattfinden, weil gut verhandelt wurde, weil Frieden gefunden wurde. Wie viel lesen wir davon in Nachrichten? Klar, liegt in der Natur der Sache, aber es liegt auch darin, dass wir Menschen mögen doch schlechte Nachrichten. Ist doch schön, solange es andere betrifft. Und ich kann dir sagen, ja, schau um die Menschen um dich herum. Denk an deine Nachbarn, an deine Kollegen, vielleicht auch an deine Bekannten, Freunde, selbst an deine Familie. Was sind da für Menschen? All die Menschen, die vielleicht gut tun, die auch freundlich sind, aber wo du denkst, hinter der Fassade, es ist immer so echt. Da gehst du dann doch aus dem Raum raus und weißt, die Leute lästern über dich. Wir sagen doch, wir haben doch alle so unsere Leichen im Keller versteckt. Und es ist so, all die Menschen um dich herum, schau sie an, sie alle sind schlecht verdorben. Und selbst wenn sie Gutes tun, so wie Gott, sind sie nicht perfekt. Alles aus Liebe. Und selbst wenn wir Gutes tun, die Menschen um dich herum, dann weißt du und unterstellst ihn vielleicht selber, ja, aber du tust es doch eigentlich aus Eigennutz auch, um mir zu gefallen, um Anerkennung zu bekommen. Hilfst du mir wirklich, weil du mich liebst, oder? Ja? Wir alle haben unsere leichten Keller, aber es ist eben nicht nur eine schlechte Nachricht über die anderen, sondern auch über dich und in erster Linie über mich und über dich. Römer 2, 10 und 12 heißt es dann in Gottes Wort, genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen, keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Alle haben gesündigt, Vers 3, 23 dann, denn alle haben gesündigt. In ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht zum Ausdruck. Sie verfehlen Gottes Herrlichkeit, heißt es. Ich glaube, wir Menschen haben ein großes Problem, weil wenn wir uns vergleichen, wie gut wir sind und ob wir vielleicht auch es verdient hätten, mal zu Gott zu kommen, dann vergleichen wir uns allermeistens mit anderen Menschen. Ja, was würdet ihr denn sagen? Ruft mal ruhig herein. Wer ist so, ihr kennt, vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt ein Bekannter oder so, sondern eine Person, die wir alle kennen. Wer würdet ihr sagen, ist der schlechteste Mensch der Welt, der je gelebt hat? Donald Trump. Donald Trump. Anderer Vorschlag. Geht's noch schlechter? Hier ist Donald Trump. Hitler. Stalin, ja. Kann man jetzt überstreiten. Und bei Deutschen wird es wahrscheinlich, oder ja, für mich, ja, nehmen wir Adolf Hitler, klassischerweise vielleicht. Wir kennen ja nicht alle Menschen. Die Menschen, die wir kennen, wo wir historisch, okay, Adolf Hitler, schlechtester Mensch überhaupt. Wer ist der beste Mensch, der je gelebt hat? Der nicht auch Gottes Sohn war? Einfach Mensch.
Gandhi oder so?
Gandhi, Mutter Teresa, von den Werken hier so, ja. Mutter Teresa, Bonhoeffer, ja. Würde ich jetzt als Nicht-Christ zum Beispiel nicht, Bonhoeffer, weiß halt, da hat Mutter Teresa schon menschlich mehr geleistet, ja, irgendwie Gutes getan. Nehmen wir mal Hitler und Mutter Teresa. Und du? Wo bist du? Irgendwo dazwischen wahrscheinlich, ja. Aber die Frage ist, wo ist Gott? Wenn Paulus hier schreibt, alle haben gesündigt und sie verfehlen Gottes Herrlichkeit, geht es eben gerade nicht darum, dass Gott irgendwie sagt, Hälfte, gute Hälfte der Menschheit und Hauptsache, du bist auf diesen 50%, die kommen Himmel, die können Himmel, sondern es geht darum, Gott ist herrlich, Gott ist perfekt, Gott ist vollkommen gut. Wir Menschen haben Sünde und dadurch können wir nicht in Gottes Gegenwart leben. Du kannst nicht einfach, Gott kann nicht einfach als gerechter Richter dieser Welt ein Auge zudrücken, sagen, Schwamm drüber, du bist versündig, ich bin heilig, komm trotzdem zu mir, das passt nicht. ist diese Mauer, die die Bibel Sünde nennt, diese Trennung zu Gott, diese Schuld, die auf dir lastet, die dich unrein macht und die dich unfähig macht, vor einem reinen Gott zu stehen, der in seiner Gegenwart, wo alles heilig ist, alles perfekt und eben keine Unreinheit. Und du bist Teil dieser Unreinheit. Du bist unrein. Du bist sündig. Wir können diese Menschheit nehmen und egal wie gut es ist, und wenn wir Gott darauf vergleichen, dann ist er nicht irgendwie, da ist Mutter Teresa und da kommt Jesus oder da kommt Gott. Ich glaube, es ist eine ganz andere Liga. Ja, vielleicht müsste man sagen, das ist oben drüber eine ganz andere Klasse. Das sind Geschöpfe in Sünde und da ist ein Schöpfer. Ich behaupte, du bist von deiner, ja, wenn wir deine Leistung, meine Sünde vergleichen, dann bist du sehr viel näher an Hitler dran als an Jesus. Sehr viel näher an Hitler als an Gott, der vollkommenes Licht ist. Warum betone ich das so? Ich habe doch gesagt, ich möchte euch die beste Nachricht bringen. Stellt euch vor, ihr liegt im Bett, ihr schlaft gut. Vielleicht macht ihr euch darüber Gedanken, ah, wie könnte ich noch besser schlafen? Ihr liegt im weichen Bett und auf einmal kommt ein Mann rein. Tür geht auf, zack, bäm. Du denkst, was, ich will schlafen. Mann kommt rein, gestiefelt. Du wirst wach. Ein Mann steht vor dir, maskiert, dunkel angezogen, keuchend. Und du verstehst ihn kaum mehr, nuschelt und sagt, komm mit, ich muss dich retten. Komm mit, folge mir. Du denkst dir, hey, was? Ich habe hier meinen guten Schlaf, ich habe gerade so schön geträumt, mir geht's doch gut. Was willst du von mir? Was machst du überhaupt in meinem Haus? Und ich verstehe dich nicht mal richtig. Was nuschelst du da überhaupt durch deine Maske? Kannst du nicht anders auftreten? Kannst du nicht zu einer anderen Uhrzeit kommen? Kannst du nicht klingeln? Kannst du nicht einen Termin machen? Aber was ist, wenn du auf einmal realisierst, es riecht nach Rauch. Ich wohne im 5. Stock. Unter mir brennen die Stockwerke bereits. Der Rauch zieht so langsam meine Wohnung. Das ist nicht irgendwer, das ist ein Feuerwehrmann. Dann wirst du nicht mehr länger Fragen stellen und sagen, warum kommst du gerade so gekleidet? Warum nuschelst du so? Warum stinkt es hier so? Warum kommst du zu dieser unsehnlichen Stunde? Sondern du wirst erkennen, da ist jemand, der dich retten will, der wahrscheinlich nur so komisch angezogen ist und so komisch spricht, weil er das für dich angezogen hat, um dich da rausholen zu können. Und das ist ein Problem, was wir haben in der Menschheit. Wir, ja, manchmal hört man, wir Christen müssen wieder mehr die Fragen beantworten, die die Menschen haben. Und ja, wir Christen müssen die Menschen kennen um uns herum, die Nachbarn und Verständnis haben. Und ja, es gibt so viele gute Themen, wie wir reden können, wie wir richtig Kinder erziehen können und von mir aus auch, wie wir besser schlafen können und gesünder uns ernähren. Alles gute, wichtige Fragen, aber das ist nicht das Kern des Problems der Menschheit. Wir Christen haben auch diese Botschaft zu dir zu sagen, es gibt, ob du siehst oder nicht, es gibt ein viel größeres Problem in deinem Leben, als ob, wie es dir geht, ob du krank bist, ob du reich bist, wie gut du schläfst, wie dick, dünn oder schön du bist. Es gibt ein viel größeres Problem, was du hast. Und da brauchst du Hilfe. Da brauchst du Rettung. Du sitzt in einem brennenden Haus und es gibt einen Feuerwehrmann, der dich da rausholen will. Und das ist diese Nachricht. Jesus drückt das so aus, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Wenn er selbst seine Seele, sein Leben verliert, öffne deine Augen. Was nützt es, wenn du reich bist, gesund bist, einen guten Job hast, wenn du das, worum es eigentlich geht, verpasst? Wenn du wohlbehütet in deinem Bett liegst und schläfst und gut genährt, aber du merkst nicht, wie das Haus unter dir abfackelt und den Feuerwehrmann willst du deswegen gar nicht haben. Wir haben eine gute Nachricht und eigentlich komme ich vielleicht jetzt so erst richtig zu dem, zu dieser Nachricht der Rettung, zu der besten Nachricht. Aber du verstehst sie erst und du kannst sie erst schätzen und auch deine Nachbarn und Freunde, wenn wir auch Mut haben, darüber reden, wie verloren wir sind als Menschen. Dass wir zu diesem Gott, der vollkommen gut ist, nicht einfach so kommen können, nicht einfach Schwamm drüber, nicht verdienen, weil wir sind, egal wie du dich anstrengst, du schaffst es nicht, zu diesem Gott zu kommen. Und deswegen dritter Punkt jetzt, die beste Nachricht, es gibt Rettung. Es gibt Rettung für jeden, der glaubt in Jesus. Zurück zu 1. zu Mose, zu Römer 1,16. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Das ist die gute Nachricht, die wir haben. Es gibt diesen Feuerwehrmann, es gibt diese Rettung. Ja, du bist als Mensch in einer ausweglosen Situation und du kannst doch so sehr versuchen, selber dich vor diesem Feuer zu befreien. Von Gottes Zorn, von Gottes Strafe, von Tod und Verderben, von Verlorenheit. Aber Gott hat einen Weg geschaffen. Gott, der vollkommen gut ist, der vollkommene Liebe ist, hat in seiner Liebe einen Weg geschaffen, dich zu retten. Deswegen heißt es in Johannes 3,16, sagt Jesus selber, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ohne Jesus bist du verloren. Aber es gibt die Möglichkeit auf ewiges Leben, auf Rettung. Gott hat dich so sehr geliebt, dass er Jesus, seinen einzigen Sohn, für dich hingab, damit du an ihn glaubst und nicht verloren gehst. Das ist das, was Jesus getan hat. Es ist nichts, was du tun könntest für deine Gerechtigkeit. Ja? Es ist nichts, kein Ritual, kein Gebet, was du sprechen musst, keine Gemeinde, die du aufsuchen musst, keine Pilgerreisen, die du machen musst, die dich vor Gott gerecht machen. Es ist Jesus, der dich gerecht macht. Römer 3,24. Dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Es gibt eine Erlösung, ein Freikauf in Jesus Christus. Jesus hat den Preis für dich bezahlt. Wir werden ohne Verdienst gerechtfertigt, allein durch Gnade, unverdient. Das, was wir verkündigen, diese beste Nachricht, diese gute Nachricht, ist nicht nur irgendein Glaubensbekenntnis, sondern eigentlich ist es mehr als eine Nachricht, es ist eine Person. Es ist ein Gott, ein Mensch. Jesus verkündigen wir. Jesus, das, was er ist, das, was er getan hat. Gottes Sohn, der für dich gestorben ist am Kreuz, der diese Erlösung erwirkt hat. Altes Wort, ja, aber es meint, dass Jesus stellvertretend für dich den Preis bezahlt hast, den du nie hättest bezahlen können. Er hat den Schuldschein zerrissen. Er ist dein Stellvertreter. Stellvertretend für mich hing er am Kreuz, hat gelitten, hat Gottes Zorn, seine Strafe getragen, damit ich, der sie eigentlich verdient hätte, nicht tragen muss. Jesus, der als Sohn Gottes Mensch geworden ist, ein perfektes Leben gelebt hat, ohne Sünde, als einziger Mensch, weil er eben nicht nur Mensch war. Halleluja. Dadurch konnte er am Kreuz meine Rettung überhaupt erwirken. Und er hat es getan aus Liebe. Er starb am Kreuz und er ist auferstanden. Er hat bewiesen, dass er Gottes Sohn ist. Gott hat durch diese Kraft, Gott hat in seiner Kraft den Tod überwunden, die Sünde beseitigt, Jesus lebt und wir können auch leben. Wir können gerecht werden. Es ist Gottes Kraft zur Rettung jeden, der glaubt. Der Gerechte wird aus Glauben leben, heißt es. Es gibt Leben, es gibt diese Möglichkeit für dich. Und es heißt, zuerst für die Juden, dann noch für die Griechen oder für jeden anderen Menschen. Ja, Jesus kam zuerst zu den Juden, die haben es zuerst erfahren, aber es geht für alle Menschen. Für Juden, Heiden, Deutsche, für Arm und Jung, für Alt und Jung, für Arm und Reich, egal wie du sitzt, egal ob du der höchste Politiker wärst oder der ärmste Bettler, egal ob du alt bist und vielleicht morgen stirbst oder ob du 10 Jahre, 13 Jahre hier alt bist, du brauchst diesen Erlöser. Und diese Botschaft, es gibt nur diese eine gute Nachricht für jeden Menschen. Es gibt nicht für dich irgendwie nochmal ein Alternativevangelium oder so. Es gibt diese eine Nachricht für jeden. Mann, Frau, arm, reich, egal wer du bist. Diese Nachricht hat Gott für dich. Und vielleicht sagst du, ich kann aber nichts mit diesem Evangelium anfangen. Und das verstehe ich. Paulus sagt schon in der Bibel, dieses Evangelium, das ist eine Torheit. Das klingt total dumm für die Menschen, die es nicht glauben. Ja, Gott muss uns erst irgendwie auch die Augen dafür öffnen, dass wir erkennen können, das ist eine Botschaft der Kraft, der Freude. Das stimmt. Gott hat, Gott sei Dank, uns kein Evangelium gegeben, wo ich sage, du musst es irgendwie intellektuell, so, wenn du einen gewissen IQ hast, kannst du es nachvollziehen, dann erkläre ich das. Und jedem, dem ich das erkläre, der wird es glauben. Weil, ist ja ganz logisch. Gott sei Dank nicht. Es ist eine Botschaft der Torheit. Das heißt, Gott hat die Weisheit der Welt zunichte gemacht. Aber es ist eine Botschaft, die vielleicht ja, die übernatürlich und unbegreiflich ist, aber die wir glauben dürfen und die jeder Mensch glauben kann. Egal wie klug oder unklug du bist, menschlich gesehen. Es ist, wie wenn wir in einem Sumpf, in einem Morast versinken. Und manchmal sind wir wie so, ja, dann sehen wir Jesus, wie er uns die Hand entgegenstreckt und uns da rausziehen will aus dem Moor, weil er außen steht auf einem Steg. Wie dumm es ist, wenn wir uns an andere Menschen wenden, die mit uns in diesem Sumpf stecken und sagen, ich weiß, wie man hier rauskommt. Aber so ist es, wenn wir die Hilfe, diese Rettung nicht bei Gott selbst suchen, sondern in menschlichen Wegen. Es gibt dieses wunderbare Bild von diesem, dass Religion, die Religion der Menschheit sind wie ein Berg, wo die Menschen versuchen, diesen Berg zu erklimmen, aber dieser Berg ist im Nebel gehüllt. Und die Menschen, ja, seit Tausenden von Jahren, das ist vielleicht der beste Beweis dafür, dass es Gott gibt, dass er uns das ins Herz gelegt hat. Menschen versuchen, diesen Berg zu erklemmen und jeder Mensch sucht sich so seinen eigenen Weg. Egal, wie wir uns nennen, Religiöse oder von mir aus Hinduisten, Buddhisten, Muslime, jeder hat so seinen Weg. Ja, und manchmal wird es sogar Christentum genannt. Aber das Wunderbare, was wir in Jesus haben, ist, Jesus selbst kommt von diesem Berg runter und sagt, hier bin ich. Komm zu mir. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt diese eine Rettung, die beste Nachricht der Welt. Aber ich sag dir, du wirst auch nirgendwo anders Rettung finden. Und dann Punkt 4. Der Glaube ist die Antwort, soll die Antwort sein auf dieses Evangelium. Denn im Evangelium zeigt Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Wir verkündigen keinen Jesus, den du irgendwie dadurch bekommst, dass du Dinge tust, dass du Gemeindemitgliedschaft wirst, nicht mal, dass du dich taufen lässt. Es ist nichts, was du tust, es ist Glaube. Und wenn ich das anspreche, möchte ich auch ansprechen, ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis über dieses Wort Glaube, in unserer deutschen Sprache, in unserer Kultur auch, ja. Wie viele Menschen glauben, sie wären Christen, weil sie glauben, dass es Gott gibt, dass es Jesus gibt? Jakobus 2,19 steht in Gottes Wort, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Du tust gut daran. Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und sie zittern. Auch der Teufel glaubt und der weiß, dass Jesus existiert, dass er Gottes Sohn ist. Auch die ganzen Menschen, wo Jesus gelebt hat, ja, die haben Jesu Wunder gesehen. Die haben gesehen, dass es Jesus gibt, offensichtlich. Die haben nicht gesagt, ich glaube nicht, dass es keinen Jesus gibt. Diese Existenz, und die haben auch an die Existenz Gottes geglaubt, aber sie haben diesen Jesus nicht als ihren Retter anerkannt, nicht als ihren Herrn anerkannt, als ihren König. Der Teufel weiß, dass es Jesus gibt, aber er liebt ihn nicht, er dient ihm nicht, sondern er ist ein Widersacher. Und das ist die alles entscheidende Frage. Nicht nur, hast du einen Haken dahinter? Ja, ich glaube, dass es Gott gibt. Ja, ich glaube, dass es Jesus gibt. Und vielleicht sogar, ja, ich glaube, dass er auferstanden ist. Vertraust du diesem Jesus? Kennst du diesen Jesus? Und nimmst du ihn an als deinen Jesus, als deinen Retter, als deinen König? Das ist der Anspruch, den Jesus immer hatte. Wir verkündigen am Ende, wie gesagt, keine bloße Botschaft, sondern eine Person, Jesus. Und die Frage ist, ob du diesen Jesus hast. 1. Johannes 5,12 heißt es, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Egal, was du sonst sagst, ich brauche diesen Jesus nicht. Ich habe doch meine Gemeinde, meine Eltern glauben. Oder. Es ist ein persönlicher Glaube, es ist ein persönliches Vertrauen auf diesen Jesus, in diesen Jesus, das dich rettet. Jesus steht im Mittelpunkt von diesem Evangelium. Er ist die gute Nachricht, wenn man so will. Er ist, wir haben einen Richter, aber wir haben auch einen Anwalt, wir haben es vorhin gesungen, mein Richter und mein Anwalt, Gottes komplettes Licht und ich weiß, ich werde mich mal vor ihm verantworten müssen. Und wenn da nur Aaron als Mensch steht, keine Chance. Verdammnis, Zorn Gottes, trifft mich verdienterweise. Aber in Jesus haben wir einen Anwalt, einen Retter, einen Erlöser, der sagt, ich bin für Aaron gestorben, ich bin für dich gestorben. Und wenn du es annimmst, wenn du dieses Geschenk persönlich annimmst, dann gilt es dir. Ich habe eine Frage für euch, gerade auch wenn du dich selber Christ nennst, die ich jetzt auf einer Konferenz von John Piper gehört habe. Angenommen, du kommst in den Himmel und du siehst deine ganze Familie wieder, alle deine Freunde, alle deine Lieben. Du bekommst ewiges Leben. Du bekommst das größte Festmahl. Du wirst nie wieder weinen, nie wieder Schmerz, nie wieder Krankheit. Aber Jesus ist nicht im Himmel. Würde dir das ausreichen? Aber nicht Gott selbst. Ewiges Leben, keine Hölle, kein Schmerz, aber nicht Gott selbst. Gesagt, wenn das dein Glaube ist, wenn das mein Glaube ist, dann bin ich kein Christ. Da habe ich keine Beziehung zu diesem Jesus, dann bin ich vielleicht eher der, über den Jesus sagt, ich habe dich nie gekannt. Ich habe mit Liana, die sich heute taufen lässt, Gespräche geführt, über Taufe auch im Vorfeld unter anderem. Und wo wir darüber gelesen haben, wie in der Bibel Taufe beschrieben wird, da hat sie selber ein Wort für Taufe benutzt, sehr krass fand. Sie hat gesagt, das ist Selbstmord. Und es steht nicht so in der Bibel, aber ich glaube, man kann dieses Wort nehmen. Wenn Jesus selber sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, wenn du Christ sein willst, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wenn es dir nur darum geht, dein Leben zu retten, nur darum geht, in den Himmel zu kommen, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, aufgibt, Selbstmord begeht, geistlich gesprochen, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Nichts! Wir sind vollkommen, weil was könnten wir Gott anbieten? Was könnte ein Mensch Gott als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn, also Jesus, nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Es geht darum, das Evangelium anzunehmen, zu glauben, du persönlich, nicht deine Eltern, nicht deine Freunde. Wie sagt man so schön, Gott hat keine Enkelkinder. Du bist nicht Gottes Enkelkind, weil deine Eltern Gottes Kind sind. Bitte? Nicht Frau und Mann, ja. Gott allein. Kein anderer Mensch kann für dich glauben, kein anderer Mensch kann für dich Jesus annehmen. Du brauchst diese Beziehung zu Jesus. Du brauchst dieses Ja zu Jesus. Und deswegen zwei Fragen zum Ende. Dieses Evangelium von Jesus, was er getan hat, glaubst du das persönlich? Vertraust du dem, dieser Nachricht, aber vor allen Dingen dieser Person, Jesus, vertraust du diesem Jesus dein Leben an, dass du sagst, Jesus, das hast du am Kreuz für mich getan hast, dass du gestorben bist für meine Sünde und auferstanden bist, den Tod besiegt hast. Ich vertraue dir, das reicht mir. Darin sehe ich Rettung. Glaubst du das? Hast du das angenommen? Und zweitens, ist Jesus wirklich alles für dich? Gibt es vielleicht auch bei dir immer noch, vielleicht bist du sogar Christ, ja, und hast es ein Stück weit verstanden, aber vielleicht möchte dir Jesus auch noch mehr die Blindheit wegnehmen. Ich denke an diese Heilung, wo Jesus einen Blinden heilt. Markus 8 lesen wir davon. Und der Blinde wird zu Jesus gebracht, er wird ein Stück weit, Jesus macht ihm Speichel auf die Augen. Und Jesus fragt ihm, siehst du etwas? Und der Mann schaut Jesus an und sagt, ich sehe Menschen, sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume, also es ist so unscheinbar. Ich sehe, also der sieht ja viel mehr als davor. Der war blind und kann jetzt Menschen sehen wie Bäume, unscheinbar. Aber er bleibt bei Jesus. Und Jesus legt ihm nochmal die Hände auf und dann kann er deutlich sehen. Jesus hat das nicht gemacht, weil er nicht direkt heilen konnte. Es ist die einzige Stelle, wo Jesus so stückweise heilt. Aber vielleicht ist es ein gutes Bild für unseren Glauben. Gib dich nicht damit zufrieden, wenn du Jesus so unscheinbar erkannt hast. Aber wenn du eigentlich merkst, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich bete, wenn ich die Bibel lese, da fehlt mir noch etwas. Vielleicht willst du doch in den Himmel kommen, in erster Linie aus, damit es dir gut geht und nicht, weil du dich an Jesus selbst freust. Ist Jesus alles für dich? Ich bete, dass Gott uns diese Blindheit auch nimmt. Auch wenn sie vielleicht so eine, wir eigentlich nicht mehr komplett blind sind, aber vielleicht ist es ein nächster Schritt, wo Jesus dich ruft und sagt, bleib bei mir, komm zu mir, ich möchte dich komplett sehend machen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass wir heute feiern dürfen, dass du ein lebendiger Gott bist. Wir sehen das ja in anderen Menschen, aber auch in Liana, die sich heute taufen lässt. Und es ist so gut zu sehen, du bist kein Gott der Vergangenheit, einfach eines 2000 Jahre alten Buches, sondern lebendig heute. Ich danke dir, dass ich das selber erleben durfte, dass du mein Leben neu gemacht hast und es immer wieder tust, wo ich auch noch blind bin, wo ich Dinge nicht sehe. Und ich bitte dich dafür, schenk Klarheit, Herr, öffne Augen für dich. Und lass nicht zu, Herr, dass wir irgendwie Rettung und Freude in Dingen suchen in der Welt, die uns das nicht geben können. Bei Menschen, die uns keine Antworten geben können, sondern dass wir das, was nur du geben kannst, bei dir suchen, in deinem Wort, in der Gemeinde, bei dir selbst, Jesus. Und darum bitte ich dich, für jeden, der hier auch sitzt, der dich noch nicht kennt, öffne die Augen, Herr Jesus, du bist wundervoll, du bist liebevoll, du bist besser, du hast größere Liebe als jeder Mensch. Und auch wenn wir von Menschen enttäuscht wurden, wenn wir von Christen enttäuscht wurden, Jesus, bist du es wert, unser ganzes Leben an dich zu verschwenden. Zu sagen, ich begehe Selbstmord, ich lebe nicht mehr für mich, natürlich nur geistlich, sondern ich lebe jetzt für dich, Jesus. Das bist du wert, weil du vollkommen bist, Herr, und weil du weißt, wie Leben gelingt, Jesus. Danke dafür. Dafür lieben wir dich, Jesus. Amen.